Psalm 91 ist mein Thema heute. Psallo, das griechische Verb, heißt ja Saitenzupfen. Und im Mittelalter hatten wir so ein altes Instrument, das nannte man den Psalter, also so eine Art, weiß nicht, Zither, Hackbrett, irgendwie sowas muss es gewesen sein. Und wir haben also die Psalmen in der Bibel. Als König David die ganzen Vorbereitungen für den Tempel machen ließ, er hat ja selber nicht den Tempel bauen lassen, sondern seinen Sohn Salomo, da hat er ja richtig vorgesorgt mit Arbeitern. 24.000 für den Bau, 4.000 Torhüter und für den Tempelbau. Was meint ihr, wie viele Sänger mit Saiteninstrumenten? Ihr sollt jetzt nichts sagen, macht euch mal eine Nummer im Kopf, vielleicht wisst ihr das ja auch. Falsch, 4. 4.000 Sänger. Nicht schlecht, oder? Muss ihm ziemlich wichtig gewesen sein, dass da Leute Gott preisen und loben und mit Saiten spielen. Soweit zu den Psalmen. Die wurden also dann gesammelt. 150 haben wir, einer davon ist der Psalm 91. Ungefähr genau vor einem Jahr rief mich eine Freundin an, die kommt von den Dörfern, wo ich herkomme, und sie wohnt jetzt an der Ostsee. Und ihre Stimme am Telefon, die war ziemlich ernst, schon am ersten Ton hat man es gehört. Er hat auch kein Smalltalk angefangen, sondern hat gleich losgelegt und hat gesagt, mein Mann hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er ist 51. Beide Eltern sind an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Und am 2. April, also im Juli hat sie mich angerufen, am 2. April hatten sie ein ziemlich großes neues Haus sich gekauft. Sie haben eine kleine Musikschule und sie haben es so gekauft, dass sie auch noch Räume haben für die Musikschule. Er ist auch noch Religionslehrer mit ein paar Stunden, deshalb sind wir öfter mal in Kontakt. Und jetzt diese Nachricht. Und dann sagte sie nur zu mir, zum Geburtstag hat er den Psalm 91 gekriegt, das war Losung und wir haben ihm diesen Psalm zugesprochen. Vielleicht betest du mit diesem Psalm. So bin ich zu diesem Psalm gekommen vor einem Jahr. Und da begann mein Beten und Nachdenken darüber. Psalmen sind ja Lieder und Gedichte sind Gebete, eigentlich Gebrauchstexte. Sie sind ziemlich unspezifisch, mit vielen Bildern und eigentlich wie eine Schablone. Du kannst den Psalm auf deine Situation sozusagen rauflegen. Und Menschen aus verschiedenen Zeiten haben sich Psalmen rausgesucht, gerade wie ihre Situation war. Und irgendwas kommt dann immer zum Klingen, meistens nie alle Verse. Da gibt es immer ein paar Verse, die fühlen sich störend an. Aber trotzdem ist es so eine Schablone. Und für mich war es total hilfreich, diesen Psalm zu haben. Denn ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie ich beten sollte. Weil bevor ich hier nach Selb gekommen bin, habe ich in der Berliner Gemeinde 2 Bekannte gehabt, die ganz schnell an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind. Ganz schnell, halbes Jahr. Von Diagnose bis Tod. Und dann jetzt wieder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also ich betete diesen Psalm relativ viel und dann kam ja später im Jahr auch noch die Diagnosen von Daniel und von Petra dazu, dass die auch Krebs hatten und dann habe ich die mit hineingenommen in dieses Gebet. Ich habe den Psalm nicht so für mich persönlich, sondern für die anderen gebetet. Manche von euch haben vielleicht in der Corona-Zeit öfter diesen Psalm gebetet. Und jetzt beginne ich mit euch so ein bisschen durchzugehen. Vers 1 und Vers 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Die ersten beiden Wörter, die mir da wichtig geworden ist, der Psalm hat ja oft so eine Doppelung, also er sagt ein Ding nochmal mit anderen Worten. Und hier sind es die beiden Wörter sitzen und bleiben. Ich weiß nicht, das Bild ist ein bisschen dunkel, aber könnt ihr sehen, ist ein schöner Ohrensessel unter dem Schirm. Sitzen und bleiben, in Gottes Gegenwart wohnen, ihn suchen, in seiner Nähe bleiben, ihn immer wieder bei ihm sein wollen. Ein Ort, wo ich hingehöre. Nicht nur mal ein flüchtiges Gebet, wenn ich in Not bin, sondern da, wo ich sein will, sitzen und bleiben. Jesus sagt ja im Johannes auch, wenn ihr in mir bleibt. Und wer bei Gott bleibt, der spricht. Ja, was spricht der denn? Was sprechen wir so? Gerade jetzt so in Zeiten, wo Krise angesagt ist, also nicht nur die Krankheiten, sondern auch Corona und der ganze Stress. Was sprechen wir so? Die Not, die Krise, der Abstand, die Masken, alles regt uns auf. Und der Psalmbeter sagt, der spricht, du bist meine Zuversicht, du bist meine Burg, mein Gott. Also irgendwie muss da ein Zusammenhang sein zwischen Bleiben und Zuversicht haben. Im Duden heißt Zuversicht, ist ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Das ist Zuversicht nach Duden. Festes Vertrauen, positive Entwicklung in der Zukunft. Und das nicht aus den Lebensumständen heraus, sondern aus diesem Bleiben heraus. Bleiben bei Gott sich neue Zuversicht holen. Und dann ist mir der Paulus eingefallen. Paulus, der ins Gefängnis kommt und dann schreibt er den Philipperbrief. Und dann liest man im ersten Kapitel gleich dreimal von der Zuversicht. Das fand ich auch cool. Der sitzt im Gefängnis und schreibt von der Zuversicht. Und als erstes schreibt er im Philipper: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Also er hat keine Angst, dass wenn er jetzt weg ist, dann bricht alles zusammen, sondern diese Zuversicht hat ihm Gott gegeben, es wird weitergehen. Und ein bisschen später im Vers 14 im ersten Philipper schreibt er: Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Durch die Gefangenschaft Zuversicht gewonnen durch Gott. Ehrlich gesagt, woran ich gedacht habe, erzähle ich euch jetzt. Vielleicht ist es kein gutes Beispiel, aber ich erzähle es euch. Ich habe daran gedacht, als wir vor ein paar Wochen erfahren haben, dass Julian und Doro umziehen. Da hatten wir so eine richtige Trauerwoche bei uns zu Hause. Es war wirklich, es kam immer wieder hoch und immer wieder so traurig. Es war eine Trauerwoche. Jetzt gehen die einfach weg. Der Jules hat hier Moderation gemacht, der hat angefangen zu predigen, die Doro hat uns in Lobpreis geleitet und für die Band waren sie bestimmt unendlich wertvoll. Und dann gehen die und es ist alles gut, dass sie gehen. Und trotzdem haben wir so getrauert. Und Paulus sagt, Die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind sogar noch kühner geworden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte es sich ja bei uns in der Gemeinde so auslegen. Und die meisten Brüder und Schwestern in dem Herrn haben durch diesen Weggang Zuversicht gewonnen und sind noch kühner geworden, das Wort zu reden und zu musizieren ohne Scheu. Könnte doch sein. Zuversicht. In Gott. Ist toll, eine Zuversicht und Vertrauen auf Gott zu haben. Ich gehe weiter. Vers 3 folgende. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Der Strick des Jägers. Getrieben sein, da treibt dich jemand. Jagt hinter dir hinterher. So immer wegrennen müssen, ist ja das Bild. Gejagt sein kann man auch sehr gut in Gedanken. So Angst und Unfriede, immer irgendwie einen Ausweg suchen müssen, gejagt sein. Und das andere Bild hier, die Seuche, die so schleicht. Das hat uns Corona neu gelehrt, ja, wie so eine Seuche schleicht und du weißt nicht, ob du es mal selbst hast. Ja? Und bei Krebs ist es genauso, mit einmal hast es und du weißt nicht, warum du es hast. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals in Berlin, wo ich die Diagnose hatte, Tumor, und dann war Sommer und Jungschar-Freizeit mit 100 Kindern. Und immer mittendrin kommen dann so eine jagenden Gedanken. Dann schwimmst du im See und ich weiß heute noch, wie ich im See geschwommen bin und gedacht habe, so, das war vielleicht jetzt das letzte Mal, dass du hier schwimmst. Und dann jagen dich die Gedanken. Aber jagen können die dich auch wegen ganz kleiner Alltagssachen, abends im Bett. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz schön kreiseln abends im Bett. Und gejagt werden von Gedanken. Und dagegen sucht den Schutz bei Gott, die Fittiche, die Flügel. Sucht seine Wahrheit, das heißt ja sein Wort. Das ist wie Schirm und Schild, das dich beschützen kann, das dich ermutigt, das dich rausholt. Mein Bekannter von der Ostsee schreibt, als ich nach Hause kam, brach für meine Frau und mich erstmal die Welt zusammen nach der Diagnose. Die erste Nacht war für uns furchtbar. Doch danach wurden wir mit einem übernatürlichen Frieden beschenkt und konnten immer schlafen. Ich lese weiter, wenn auch 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Ganz ehrlich, wir wissen, dass Leben nicht so ist. Es wird dir kein Übel begegnen, keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Wir wissen, dass Leben nicht so ist. Und es geht hier auch nicht um Magie. Es geht nicht darum, ich bete diesen Vers und dann passiert mir nichts. Es geht nicht um Magie. wenn ich was mache, dann. Es geht auch nicht um billigen Trost, so ungefähr, ja, mach dir jetzt mal ein paar schöne Gedanken und es geht nicht um billigen Trost. Und ich bin noch nicht am Ende bei dem Gedanken, aber ich empfinde, es ist ein Geheimnis da drin, dass ich Gott ganz vertrauen soll, dass er wirklich meine Zuversicht ist, dass mir wirklich nichts passiert, dass ich ihm das sagen kann und dass er mir das zuspricht. Und es kann trotzdem passieren, dass uns was passiert und wir vertrauen ihm trotzdem noch. Also da ist irgendwie so eine Spannung drin, so ein Geheimnis und wir können das nicht auflösen. Aber wir können ihm trotzdem noch ganz vertrauen, auch wenn uns was passiert ist. Und Jesus sagt ja auch so einen ganz interessanten Vers, und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Ist ja fast das Gleiche wie, nichts passiert dir, nicht mal ein Haar. Aber habt ihr mal die Verse davor gelesen? Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, von Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tod bringen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen, und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Da seht ihr die Spannung. Verraten, gehasst, manche zu Tod, und kein Haar wird verloren gehen. Ich kann euch die Spannung nicht auflösen. Ich kann euch nur sagen, Gott ruft uns in diesem Psalm echt auf, trotzdem zu vertrauen, dass er trotzdem ein guter Gott ist und ein gutes Ende hat. Ich lese weiter. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Dieser Vers ist wohl der bekannteste von allen aus diesem Psalm. Denn er hat seinen Engeln befohlen. Wo steht das nicht schon alles drauf? Und es wurde besungen und wirklich ein sehr bekannter Vers. Und für mich ist es ein Lenken auf die unsichtbare Welt, das, was wir nicht sehen. Dass Gott größer ist, weitergedacht werden soll von uns. Dass er ja, Dinge tut, die wir einfach nicht ermessen. Und Hannelore hat mir vor einiger Zeit mal so ein Buch gegeben. Das habe ich ihr noch nicht zurückgegeben, weil ich das noch brauchte für die Predigt. Ich will euch einfach, also es heißt Engel gesandt, wahre Geschichten, die Mut machen. Und da habe ich gedacht, ich will euch auch eine kurz vorlesen. Von einem Mann, der im Krankenhaus war, der hatte sich das Becken gebrochen. Er war am Heuboden runtergefallen, Becken gebrochen. Er war eigentlich ein guter Mensch, wollte aber mit Gott wenig zu tun haben. Und dann hatte er schlaflose Nächte und dann kam eine Krankenschwester, sie setzte sich zu ihm ans Bett und er konnte mal alles so loswerden, der ganze Groll, der in ihm war. Und er hat so richtig sein Herz mit allem, was so in ihm war, ausgeschüttet. Und dann schreibt seine Tochter: Bei der nächsten Schicht war sie nicht da und deshalb bat mein Vater mich, die Stationsschwester zu fragen, wenn sie denn wieder Dienst hätte. Die Stationsschwester blickte auf den Namen, den mein Vater sich notiert hatte und erklärte mir, dass auf ihrer Station niemand mit diesem Namen arbeitete. Sie sah im Computer nach, weil es hätte ja sein können, dass diese Schwester auf einer anderen Station arbeitete und nur ausgeholfen hat. Doch im gesamten Krankenhaus gab es niemanden, der so hieß. Ich erklärte der Krankenschwester, warum mein Vater ein so großes Interesse daran hat, sie noch einmal zu sehen. Und da erinnerte sich die Schwester an etwas Merkwürdiges. Sie hatten am Abend immer die Türen zu dem Zimmer offen, zu den Zimmern offen. Die Zimmertür meines Vaters war etwa eine Stunde lang geschlossen gewesen und plötzlich war sie dann wieder auf. Sie hatte es sich nicht erklären können, weil sie niemanden ins Zimmer hatte hinein und auch nicht wieder herausgehen sehen. Ich versuchte meinem Vater die Situation zu erklären, aber er schien ziemlich verwirrt zu sein, dass der Name dieser abendlichen Besucherin nirgends aufgeführt war. Nach diesem Erlebnis war mein Vater langsam bereit, Jesus zu vertrauen, und ich werde Gott ewig dankbar sein, dass er ihm seinen Engel in Gestalt einer barmherzigen Krankenschwester gesandt hat. Engel, die trösten, Engel, die beschützen, Engel, die da sind. Gott hat mehr Möglichkeiten als wir. Und dann ist dieser Vers ja auch noch, bei Jesus kommt er hervor, in der Versuchungsgeschichte. Da führte der Teufel ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben in Psalm 91, er wird befehlen seinen Engeln, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht am einen Stein stößt. Und Jesus sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel versucht das Vertrauen. Die Versuchung, da geht es um die Frage: Vertraust du? Aber das kannst du nicht rausprovozieren. Wir können das auch nicht ausprovozieren. Die Frage: Vertraust du Gott? Traust du ihm zu, dich zu halten, egal wie die Situation ist? Und gleich nach diesem Vers kommt dann auch ein anderer Vers. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Der Löwe, Symbol von Macht und Herrschaft. Der Drache, Symbol von Tyrannei und Verwüstung. Die Otter, Symbol für Hinterlist und Schändlichkeit. Die Schlange, auch das Listige, Verworfenheit. Und die Schlange ist ja auch das Symbol für den Teufel. Gerade haben wir gelesen, der Schutz Gottes, die unsichtbare Welt, die Engel sind da und trotzdem kommt dann gleich auch die andere Seite. Die ist da. Und der Psalmbeter, der fordert uns auf, sie niederzutreten. Also was dagegen zu machen. Die Schlange niederzutreten und den Drachen, stell dich mal vor, nach Drachen niedertreten, da traust du dir was zu. Jesus begegnet dem Teufel mit dem Wort Gottes. Ich würde euch gerne so ein paar Beispiele sagen, die sind wirklich super klein. Aber manchmal ist es ja so, dass dann hast du diese Sorgen und dann fangen die Gedanken an zu drehen und du merkst, dass dich hier einer fertig machen will. Und dann wirklich so ein Wort zu sprechen, zu sagen: Stopp jetzt, ich stopp jetzt diese Gedanken und ich suche mir jetzt so ein Wort Gottes. Und das ist eigentlich das Niedertreten. Ich stoppe es, jetzt ist Schluss. Und ich suche mir ein Wort Gottes, das mir hilft gegen diese Gedanken. Auch wenn du vielleicht dich mal schwach fühlst, körperlich. Es gibt ja so Leute, die können in Krankheiten sich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die immer um ihre Krankheiten drehen. Das zu stoppen, stopp es. such Gottes Ermutigung, dass nicht das immer in deinem Kopf ist. Stopp es, wo was Zerstörerisches ist. Letzte Verse. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Am Ende kommt der persönliche Zuspruch, kommt die Du-Form. Gott selbst spricht. Also es ist ja nicht die Du-Form, aber Gott spricht zu ihm direkt. Er liebt mich, darum will ich ihn. Dieses ganz Persönliche. Ich will am Ende nur noch sagen von meinem Bekannten, er lebt noch. Aber es ist ein großer Kampf. Die erste Chemo war so, dass dann hinterher nichts mehr zu sehen war. Keine Metastasen, weder in der Leber noch in der Bauchspeicheldrüse. Aber dann kam es wieder. Jetzt ist er bei der nächsten Chemo. Alle Chemos sind nur noch palliativ, weil er eben so eine hochgradige Krebserkrankung hat. Und er sagt, es ist so schwer, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Werde ich jetzt bald sterben und wird es bald weitergehen oder wird es weitergehen? Es bleibt bei ihm offen. Aber er hat mal eine Predigt gehalten, die habe ich gehört. Und da war er sehr, sehr zuversichtlich, selbst wenn er stirbt, dass Gott die Dinge in der Hand hat und dass er bei Gott sein darf. Selbst wenn dieser Zuspruch darauf nur hindeutet, dass wir bei Gott weiterleben, war es für ihn trotzdem schon ein Trost. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Das hat er auch als das ewige Leben umgedeutet. Ich möchte mit euch jetzt den Psalm nochmal beten. Petra und Matthias werden mir dazu helfen. Und es ist sozusagen nochmal bleiben einfach vor Gott. Wir haben ja gesagt, vor Gott bleiben. Wir beten den jetzt so richtig durch, nicht mehr zuhören, sondern beten. In den Zwischenzeiten, wenn Matthias ein bisschen spielt, könnt ihr eure eigenen Sorgen da reinwerfen. Wir halten immer eine kleine Pause.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Herr, ich danke dir, dass du meine Zukunft und auch die Zukunft der Gemeinde in Händen hältst. Du wirst für uns sorgen. Das hast du immer bewiesen. Du schenkst uns Sicherheit und Hoffnung und schenk uns auch Weitblick.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
Mitten in den Stürmen des Alltags, in Krankheit, in Streit und Spannung, in Ängsten. Du verlässt uns nicht. Du schenkst uns Frieden ins Herz. Und Herr, wir beten jetzt auch für Daniel und für Petra, dass sie wieder ganz gesund werden dürfen und dass sie ein langes Leben haben dürfen. Dass die Krankheit weichen muss und dass sie richtig wieder voll leben können, sattes Leben haben.
Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Herr, mach meinen Horizont weit, dass ich weiß, mit dir ist nichts unmöglich. Lehre mich Mut und Vertrauen und beflügle meine Erwartungen an dich, Herr.
Über Löwen und Ottern wirst du gehen. Und junge Löwen und Drachen niedertreten.
Statt mutig Dinge anzugehen, laufe ich lieber weg und gebe auf. Ich breite alles vor dir aus. Meine Familie, mein Umfeld, meine Gesundheit, meinen Charakter. Schau, was ich kann. Sieh, was mir fehlt und hilf mir, mutig zu sein, Veränderungen anzugehen mit deiner Hilfe und hilf mir, dem Bösen zu widerstehen.
Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.
Danke, Herr, für deinen persönlichen Zuspruch. Herr, du gibst mir etwas, was die Welt niemals geben kann. Leben satt, du ehrst mich, mit unschätzbarem Wert ehrst du mich. Danke, Herr.